Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 31. März 2025. Ich habe es in der Schweizer Sendung schon angesprochen. In diesen Stunden geht zu Ende das dritte Weltwoche-Ski-Weekend mit internationalen Gästen aus Deutschland, aus Österreich, aus Ungarn, aus den Vereinigten Staaten von Amerika, natürlich auch viele Schweizer dabei. Zum dritten Mal waren wir in Arosa, und zwar im traditionsreichen, legendären Hotel Kulm, das jetzt seine Tore schließt. Heute ist im Grunde der allerletzte Tag. Dann wird das Haus für einen Umbau sich gewissermaßen verpuppen, und in der Saison 28/29 soll es dann neu erstehen als Mekka für Wellness, Sport, gutes Essen, gehobene und gepflegte musikalische Unterhaltung, also ein Haus, in dem Leib und Seele und auch das Gemüt in Schwingung und ins Gleichgewicht gebracht werden sollen. Das ist der große Plan der neuen Eigentümer Urs und Simon Wirtlisbach. Sie waren auch hier. Große Freude, herzlichen Dank, dass wir das zusammen wieder machen durften. Und eben viele internationale Gäste aus zahlreichen Ländern, spannende Gespräche, tolle Skiabfahrten, das Schnee schon etwas sulzig, und am Nachmittag ging es dann schon in Richtung Wasserski, aber man hat sich da nicht abschrecken lassen, sondern das in vollen Zügen genossen. Auch keine Verletzungen, keine Stürze, da muss man ja auch immer wieder Holz anfassen, dass alles wunderbar gelingt. Also ein tolles Wochenende, und ich verspreche Ihnen, wir werden das weiterführen, diese Tradition irgendwie, natürlich am liebsten im Hotel Kulm, aber da müssen wir jetzt etwas pausieren, bis das umgebaut wird, aber es gibt ja noch viele andere Varianten in der Schweiz, und so toll, auch die Gäste haben mich bereits angesprochen, dass wir das unbedingt weitermachen sollen, auch in dieser Umbaupause, auch während dieser Umbaupause des Hotels Kulm. Das Hotel Kulm übrigens ganz interessant, weil das eines der ältesten Hotels ist der Schweiz, also schon im 19. Jahrhundert, und zwar sehr früh im 19. Jahrhundert, stand hier ein Haus auf dem Kulm, also dem Gipfel gewissermaßen von Arosa. Das hat dann viele Veränderungen natürlich erfahren, und eine ganz berühmte Hoteliers-Dynastie, nämlich die Familie Stoffel, ursprünglich im Textilhandel reich geworden, die haben dieses Haus über viele Jahrzehnte besessen. Mit dem Direktor, glaube ich, auch 30 Jahre lang hier tätig, eine der ganz großen Figuren der schweizerischen Hotellerie, Hans Loy, dessen Tochter Livia Loy übrigens heute Botschafterin der Schweiz in Berlin ist. Sie ist nicht weit von hier aufgewachsen, in der Direktionswohnung am Hotel Kulm. Dann hat das der Jürgen Grossmann übernommen von RWE, der bedeutende deutsche Unternehmer, und eben schließlich Urs und Simon Wirtlisbach, die jetzt hier mit einer großen Investition das Haus in die Zukunft entwickeln und renovieren. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und viel Glück bei diesen sehr aufwendigen Umbauarbeiten. Was sind die Nachrichten, was sind die Themen des Tages? Krieg in der Ukraine. Trump ist stinksauer, pissed off auf Putin und droht mit Strafzöllen. Ja, er macht jetzt Druck auf den russischen Präsidenten mit einer skurrilen Begründung. Wie wir lesen, wirft Trump dem russischen Präsidenten vor, er nehme den ukrainischen Präsidenten nicht ernst genug, delegitimiere ihn gleichsam und beleidige ihn. Und darüber empört sich jetzt der Donald Trump. Ja, das geht natürlich gar nicht, dass der Wladimir Putin sich da lustig macht oder kritisch äußert zu Zelensky. Das ist einzig und allein dem amerikanischen Präsidenten vorbehalten. Wenn er es macht, dann ist es natürlich in Ordnung. Wenn es der andere macht, dann geht es gar nicht. Ich warne davor, diese Wendungen und Flexibilitäten des Trump allzu wörtlich zu nehmen. Am Ende sehe ich daran, aber das ist meine subjektive Meinung, das ist jetzt einfach die typische Verhandlungsstrategie dieses Präsidenten, sozusagen die Mischung aus Verunsicherung und Bestätigung. Er versucht ja immer auch, seine Verhandlungspartner einerseits zu umschmeicheln und dann wieder ins kalte Wasser zu werfen. Und diese Strategie hat er gegenüber Selenskyj angewendet, aber er wendet sie jetzt natürlich auch gegenüber Putin an. Aus der amerikanischen Sicht ist das eine vernünftige Verhaltensweise, weil du dadurch den anderen immer etwas im Ungewissen lässt und du hältst dir selber alle Optionen offen. Also man sieht hier schon, dass der Donald Trump ein mit vielem, vielleicht mit allen Wassern gewaschener Verhandler ist. Gleichzeitig läuft natürlich der Krieg nach wie vor. Er läuft militärisch für die russische Seite. Das haben die Amerikaner auch gemerkt. Und darum zieht er jetzt die Schrauben an, möchte hier beschleunigen, weil Trump natürlich ganz genau weiß, dass sich Putin auch auf den Standpunkt stellen könnte, ja gut, wir sind militärisch am Gewinnen, die Ukraine kann da nicht mehr dagegenhalten. Die Amerikaner haben ja auch jetzt deutlichst unterstrichen, dass sie das Ganze beenden wollen. Also wieso sollen wir jetzt da uns beeilen mit Verhandlungen? Mit jedem Tag gewinnen wir ja mehr Territorium hinzu. Und die Russen denken ja, die russische Staatsführung denkt ja in Quadratkilometern. Das ist das russische Interesse. Klar, die wollen einfach möglichst viel Territorium, weil das für sie gleichbedeutend ist mit Sicherheit. Und vor allem wollen sie natürlich Territorium, das von der NATO-Seite beansprucht wurde. Und da hat eben die NATO, das haben wir ja schon oft erklärt, eine rote Linie überschritten. Da sind so viele Fehler gemacht worden. Oder eine absichtliche Politik, die sich eben als nicht sehr erfolgreich erwiesen hat. Und dagegen wehren sich jetzt die Russen. Also hier von einem klaren, eindeutigen Angriffskrieg zu sprechen. Ich glaube, es gibt viele Gründe, die einen auch berechtigen würden, zu sagen, dass es sich hier um einen provozierten Präventivkrieg handelt. Den vergessen wir nicht. Es gab Abkommen zwischen den Ukrainern und den Amerikanern mit dem Ziel, NATO-Truppen in die Ukraine zu bringen, um dann dort die entsprechenden Territorien zurückzuholen, allem voran die Krim. Also hier ist so viel ausgeblendet worden jetzt in der europäischen Diskussion, dass einfach keine seriöse Beurteilung dieses Kriegsgeschehens überhaupt möglich war. Aber eben jetzt die Verhandlungen im Trumpschen Stil mit Zuckerbrot und Peitsche gewissermaßen. Dann eine andere Nachricht, die ich erwähnenswert finde. Selbst vorsichtige Ermittler müssen zu dem Schluss kommen, dass ein Laborunfall wahrscheinlicher ist als eine Zoonose. Die kanadische Molekularbiologin Alina Chan glaubt, dass die Corona-Pandemie im Labor in Wuhan entstanden ist. Und diese These, die hören wir jetzt immer öfter. Und da muss man immer etwas schmunzeln, weil ja, bis vor kurzem war das ja verboten, so eine These aufzustellen. Dann galtst du als Verschwörungstheoretiker, als Aluhut. Aber eben schon interessant, wie man auch an diesem Beispiel von Corona jetzt immer mehr merkt, dass all das, was früher schon auszusprechen verboten war, dass das sich heute eigentlich als die Wahrheit oder eine sehr wahrscheinliche, mögliche Variante der Wahrheit entpuppt. Kurzum, es lohnt sich, kritisch zu bleiben gegenüber dem Mainstream, aber eben wirklich bemerkenswert, wie jetzt hier plötzlich Theorien und Deutungsmuster akzeptabel werden, von immer mehr Forschern auch bestätigt werden, die bis vor kurzem ja als absolut unaussprechlich im Giftschrank versorgt worden waren. Dann ist Richard Chamberlain gestorben. Ein Schauspieler, ein amerikanischer Schauspieler, der in den 80er Jahren ganz große Erfolge feiern konnte mit Dornenvögel. Das war mir zu kitschig. Ich habe das nicht geschaut, aber das war ein riesiges Erfolgsphänomen. Ich habe den Richard Chamberlain gesehen in dem Mehrteiler Shogun, der Verfilmung des berühmten Buchs von James Clavell, das ja jetzt auch kürzlich wieder in einer Neuverfilmung Furore gemacht hat. Und wenn wir bei den Meilensteinen sind, dann gilt es auch dies zu vermerken. Eric Clapton, der große britische Gitarrist, ist dieser Tage 80 Jahre alt geworden, Jahrgang 1945, eine der ganz prägenden Instrumentalisten und Solisten, auch Sänger, der Popkultur, der Rockmusik, natürlich auch des Blues, des weißen Blues gewissermaßen. Eric Clapton in den 60er Jahren groß geworden mit Bands wie Yardbirds, Cream, Derek and the Dominoes. Dann hat er sich selbstständig gemacht. Seine Platte Ocean Boulevard hat da alle Rekorde gebrochen. Dann ist er etwas in den Drogen versunken und wieder aufgetaucht 1980 mit einem fantastischen Live-Album. Ich habe ihn gesehen in den 90er Jahren. In der Royal Albert Hall, da hatte Eric Clapton etwas längere Haare und hat da eine Serie von Auftritten hingelegt, die international euphorisch besprochen worden sind. Übrigens auch die Band Cream, mit der er in den 60er Jahren ganz große Akzente gesetzt hat, die hat sich dann noch einmal wieder vereinigt. Jack Bruce und Ginger Baker, seine beiden Kollegen, und Eric Clapton, der berühmteste in diesem Gespann, die haben auch da in der Royal Albert Hall noch einmal ganz massiv zugeschlagen. Eric Clapton ist auch aufgefallen als einer, der sich vor allem auch während der Corona-Pandemie mit sehr kritischen Interventionen zu Wort gemeldet hat. Es gibt auch sogenannt Umstrittenes, was er da gesagt haben soll. Ich habe in einer sehr lesenswerten Biografie über Eric Clapton von Peter Kemper, dem Musikjournalisten der FAZ, der auch schon für die NZZ, für die Weltwoche geschrieben hat, der hat da auch berichtet, dass Clapton eine merkwürdige Handkrankheit hat. Also der ist jetzt auch gesundheitlich etwas angeschlagen. Es gab den großen Schicksalsschlag, dass sein Sohn Connor aus dem Fenster eines Wolkenkratzers, den er damals in New York bewohnte, herausgefallen ist. Tears in Heaven, die Ballade, ist da die Folge gewesen. Eric Clapton für mich auch als junger, damals noch Gymnasiast, ein Star. Ich war ein großer Fan dieses Gitarristen, bin ihm dann nachgereist und habe ihn dann am Ziel meiner Träume in den 90er Jahren als Musikjournalist dann zumal schon bestaunen können. Sehr prägend also für mein musikalisches Geschmacksempfinden, dieser großartige Gitarrist. Dann in Deutschland, da tut sich ja einiges, das ist interessant. Der Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, hat am Wochenende verlauten lassen, dass die Sanktionen gegen Russland Deutschland und Europa mehr schaden als den Russen. Und mit diesem pointierten Statement, das er ja sinngemäß auch schon früher geäußert hat, hat er nun also eine Debatte entfacht in der CDU. Jetzt gehen nämlich die Russenfresser und die Russenversteher gewissermaßen aufeinander los. Aber es zeigt sich eben, dass auch in dieser Partei unterschiedliche Strömungen sich manifestieren. Und angesichts der sich veränderten Grosswetterlage zwischen Amerika und Russland ist ja klar, dass auch in der CDU jetzt immer mehr Leute sich aus der Deckung wagen werden und sagen, wir müssen doch mit den Russen uns wieder verständigen. Und wir hören jetzt auch, aha, dass man sogar bereit sein könnte, das sind jetzt noch vereinzelte Stimmen, da würde der Friedrich Merz natürlich Zeter und Mordio rufen, aber es gibt schon vereinzelte Stimmen, die sagen, ja, auch die Rückkehr zum russischen Gas, wenn das denn durch die Nord Stream Pipeline, die dann zumal von den Amerikanern beherrscht würde, wenn das dort durchfließe, dann könne man auch das Russengas wieder kaufen, sozusagen durch die amerikanische Kläranlage geleitet. Ich habe ja dieses Thema hier schon öfters angesprochen, schon im letzten Februar, dass eben das eine gute Idee wäre, eine Pipeline des Friedens zu machen, eine Zusammenarbeit zwischen Amerika und Russland bei Nord Stream. Die Amerikaner sollten Nord Stream kaufen, die Russen das Gas durchleiten und dann könnten die Deutschen endlich wieder ihre Energieversorgung in Ordnung bringen. Das hat man bis jetzt dogmatisch ausgeschlossen. Aber wenn ich da diese Wortmeldungen höre, sehe ich eine interessante Diskussion, sehe ich da schon eine Meinungsvielfalt, die größer ist als die Einfalt, die wir bis vor kurzem gesehen haben. Eine Frage, die mir oft gestellt wird, jetzt auch aus Ihrem Kreis der Zuschauer und der Weltwoche-Leser, ist die Frage, ob ich glaube, dass die Europäer, dass die EU-Staaten zusammen mit Großbritannien den Friedensprozess zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland zum Entgleisen bringen könnten. Meine Antwort lautet nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, das, was wir jetzt in der EU sehen, das sind Rückzugsgefechte. Allerdings, Rückzugsgefechte können auch große Probleme verursachen. Ich glaube nicht, dass der Wille und die Kraft vorhanden ist, hier wirklich als Störfaktor nennenswert die ganze Sache eben sozusagen in eine unerwünschte Richtung zu lenken. Auch diese Planspiele mit den Truppen, die man da entsenden will. Ich kann mir nicht vorstellen, ich verfüge auch nicht über geheime Informationen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas gegen den Willen der Amerikaner passieren würde. Und die europäischen Politiker haben sich da ja auch immer entsprechend geäußert. Also ich glaube nicht, dass das zu befürchten ist. Wir beobachten allerdings, und das ist auch interessant, wir beobachten natürlich gleichzeitig eine anschwellende Panikmache. Auch in den Schweizer Medien ist berichtet worden, dass die EU-Geheimdienste davor warnen, dass Putin im Begriff sei, die Europäische Union anzugreifen. Also man stehe da unmittelbar davor oder in einigen Jahren sei das der Fall. Das wird im Brustton der absoluten Letztgewissheit wird das verkündet. Interessanterweise allerdings sehen das die Amerikaner ganz anders. Sie widersprechen dem. Und meines Erachtens ist das nun die durchsichtige Angstmacherei in der Europäischen Union, hier durch die Geheimdienste. Warum macht man das? Natürlich, um die Leute ja gefügig zu machen, um ihnen Angst einzujagen, damit sie diese gewaltigen Aufrüstungsprogramme unterstützen und da nicht Zweifel haben. Also die gleiche Panikmache, die wir im Grunde beim Klima, bei Corona schon gesehen haben, jetzt einfach versuchen sie noch einen draufzulegen. Aber mein Eindruck ist, dass das immer weniger verfängt. Und natürlich eben die geopolitischen Tatsachen, die laufen in eine andere Richtung, die zeigen in Richtung Frieden. Und da können die Europäer, können die EU-Staaten, können diese EU-Exponenten noch so heftig und schrill auf die Kriegstrommel hauen oder die Kriegstrompete blasen, das wird die Leute nicht wirklich überzeugen. Wir sehen übrigens auch, dass die Wehrbereitschaft bei den Jungen, also die Bereitschaft überhaupt in den Krieg zu ziehen, das ist an einem sehr, sehr kleinen Ort. Also man muss aufpassen, dass man sich von dieser Stimmung einer bestimmten Gruppierung nicht anstecken lässt. In den Medien ist das natürlich übervertreten, in den Medien wird das natürlich brühwarm 1:1 verbreitet, aber ich bin da sehr, sehr skeptisch und glaube nicht daran, dass die EU hier also wirklich einen Knüppel in die Speiche stecken kann. Das hat, das sind gesichtswahrende Rückzugsgefechte, die es zu berücksichtigen gilt. Was mir mehr Sorgen macht, und das ist dann auch eine ganz wichtige Frage für Deutschland, wir sehen jetzt, dass die Aufrüstung massiv vorangetrieben wird. Der richtige Punkt, der Punkt der Wahrheit, liegt dort, wo es darum geht, eine funktionsfähige Verteidigung zu errichten. Aber das, was jetzt da in den Raum gestellt wird, was an Schulden aufgeworfen wird, was da an Hunderten von Milliarden in Aussicht gestellt wird, das geht weit, weit darüber hinaus. Ich habe in diesem Zusammenhang auch schon den Begriff eines gewissen Größenwahns in die Runde geworfen. Und für mich stellt sich als Außenstehender einfach die Frage, wenn man dermaßen aufrüstet, wie jetzt das Deutschland tut, dann muss man sich ja die Frage stellen, wofür steht denn eigentlich dieses dann zumal aufgerüstete Deutschland in der Welt? Ist das sozusagen eine Macht, die jetzt gegen Russland potenziell in den Krieg zieht? Ist das eine EU-Vormacht, die dann mit der militärischen Potenz auch eine politische Führungsrolle stärker beansprucht? Hat das überhaupt eine Zukunft? Vor dem Hintergrund, dass es gerade auch in den Ost- oder Ost-Mitteleuropäischen Staaten sehr, sehr viel Skepsis, natürlich auch noch historisch fundierte Skepsis aufgrund des letzten Weltkriegs gegenüber Deutschland gibt. Ich höre da zum Teil also sehr viele warnende Stimmen. Und es beschleicht einen einfach den Verdacht hier, dass die Deutschen, vor allem die deutschen Politiker, die jetzt am Ruder sind, dass die eben sich in so einem Größenrausch diesen Machtträumen hingeben, einer Grossmannssucht, die nicht von Gutem ist. Und ich habe auch hier am Skiweekend mit einigen der deutschen Gäste gesprochen und mein Punkt, meine Provokation oder meine Gegenthese würde lauten, braucht Deutschland nicht mehr Mut zum Kleinstaat? Ich glaube, Deutschland bräuchte mehr Mut zum Kleinstaat. Hier spricht natürlich der Schweizer aus mir, small is beautiful. Aber wenn ich die deutsche Geschichte anschaue, dann kommt man doch zum Schluss oder zu einem Zwischenfazit, dass alle Versuche, eine ganz große Rolle auf der Weltbühne zu spielen, die sind eben gescheitert. Und etwas, wenn auch nicht im Ausmaß früherer Jahrhunderte oder früherer Jahrzehnte, aber etwas von dem, diesem großsprecherischen, selbstaufblusternden, das erkenne ich auch in diesen Aufrüstungsbestrebungen. Also gerne groß statt gerne klein. Und man möchte da den deutschen Politikern zurufen, mehr Mut zum Kleinstaat, mehr Schweiz wagen. Und warum muss man sich da immer aufblustern in der internationalen Arena? Sorgt doch lieber dafür, dass die Wirtschaft wieder läuft, dass ihr die Kriminalität runterbringt, dass die Qualität der Schulen nach oben kommt. Deutschland hat sich doch immer wieder eine blutige Nase geholt und ganze Kontinente, ganze Welten ins Unglück gestürzt mit dieser Großmachtpolitik. Also man sollte doch ein für alle Mal davon geheilt werden, aber irgendwie zuckt das immer wieder hoch. Deutschlands alarmierender Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit, ja, das wäre doch ein Thema, das man viel intensiver bearbeiten müsste als jetzt diese Aufrüstungen. Aber eben in den deutschen Medien stoßen sie in dieses Horn, wir brauchen die Atombombe. Das fordert die Welt und da läuft es mir also als Schweizer durchaus kalt den Rücken hinunter. Die Financial Times übrigens hat das auch festgestellt, dass jetzt eben Exponenten wie der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hier andere Töne anschlagen in der Sanktions- und Ukraine-Politik. Die Kirchen, vielleicht das noch eine Bemerkung, ist mir aufgefallen, die Kirchen in Deutschland, die Brandmauern mit, sind viel zu stark politisch aktiv. Brandmauern und politische Empfehlungen zur Wahl haben meines Erachtens in Kirchen überhaupt nichts zu suchen. Ein Dauerthema, jetzt nicht am Wochenende speziell im Fokus, aber ein Dauerthema, das uns begleitet seit Wochen, seit Monaten, ist das umfassende Bashing von Elon Musk. Achten Sie sich mal, Ihre Zeitungen sind also voll der Häme und die feuern also so stark, wie sie nur können, auf diesen amerikanischen Unternehmer. Und ich muss hier mal einen Gegenakzent einwerfen. Ich finde das bewundernswert, dass ein dermaßen erfolgreicher Unternehmer wie Elon Musk seine kostbare Zeit auch der Politik widmet. Und er ist ja nicht bekannt dafür gewesen als langjähriger Trump-Unterstützer und sozusagen unterbeschäftigter Unternehmer, da unbedingt in die Politik einschwenken zu wollen. Aber er ist doch jemand, der aufgrund der unglaublichen zerstörerischen Energie gegen den damaligen Kandidaten Trump allmählich ein politisches Bewusstsein entwickelt hat. Also so habe ich das wahrgenommen. Und richtig eingestiegen und voll dabei war er dann ja nach dem gescheiterten Attentat auf den nunmehrigen amerikanischen Präsidenten. Elon Musk ist doch eine hochinteressante Persönlichkeit. Und dass so ein Unternehmer in die Politik geht, mit allen Fehlern, die er dann auch machen wird, oder vielleicht auch den überschießenden Verhaltensweisen, aber das ist doch eine Geringfügigkeit gemessen daran, dass er überhaupt da mitmacht. Und Elon Musk, auch das ist bemerkenswert, mit seinen Unternehmungen, zum Beispiel Starlink. Ich meine, diese Verbindung, was er da in der Hand hat, gewissermaßen in der Hosentasche, in seinem Handy, diese Starlink-Verbindungen, die überall Telekommunikation ermöglichen, der Ukraine auch ermöglichen, sich selber zu verteidigen. Das sind doch fantastische Errungenschaften. Er ist auch mit Twitter, da hat er 40 Milliarden, glaube ich, hat er damals ausgegeben, einfach damit man hier die freie Rede wieder voranbringt. Und jetzt, was machen unsere Zeitungen? Ihnen fällt nichts Gescheiteres ein, als 24 Stunden am Tag auf diesen Elon Musk einzuprügeln. Also ich halte dem ein Lob für Elon Musk entgegen. Natürlich, Skepsis ist immer gefragt, aber das ist ein Unternehmer, der doch immerhin den bewundernswerten Mut hat, in die politische Arena zu steigen und dann auch Anfeindungen in Kauf zu nehmen, sehr viel Geld zu verlieren, wie wir jetzt sehen mit Tesla, die Aktien gehen runter. Er macht das. Warum macht er das? Ja, weil er sich politisch engagiert. Und will man das jetzt verketzern, will man das verteufeln? Meines Erachtens ist das die komplett falsche Reaktion. Zeigt natürlich auch, wie die Medien konditioniert sind auf Mainstream. Sie ertragen es eben nicht, wenn unkonventionelle Persönlichkeiten in die Politik eindringen. Am Beispiel Musk sehen Sie eben auch, wie stark die Medien gewissermaßen geistig verstaatlicht und vermainstreamisiert sind. Es braucht da mehr unkonventionelles Denken. Ein Schuss Musk oder vielleicht auch etwas mehr als ein Schuss könnte da den Zeitungshäusern durchaus gut tun. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen tollen Start in diese neue Woche.